Herzlich willkommen, liebe Menschen im Dauerstress, zum Figaro-Café aus dem Mediencampus Villa Ida. Das Figaro-Café über Sommer, Sonne, Ferien, über das Innehalten in einer immer schneller empfundenen Welt, über ein Leben, in dem fast alles möglich ist, technisch perfekt oder doch fast und gerne gleichzeitig. Der Sommer ist da, die Sonne auch und die Urlaubswochen stehen möglicherweise bevor, Wochen, in denen wir abschalten, in denen wir zur Besinnung kommen wollen, Wochen, in denen das Eigentliche gelingen soll, Erholung, Abwechslung, Glück im Kreise von lieben Menschen, ganz schön hohe Erwartungen. Mal sehen, ob es klappt. Ich freue mich auf meine Gäste. Auf Helga Zeyer, Soziologin, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, einem kleinen Verein in Berlin, der sich vorgenommen hat, dafür zu kämpfen, dass wir nicht nur besser, sondern auch freier mit unserer Zeit umgehen können. Herzlich willkommen, Frau Zeyer. Ich freue mich auf Werner Hübner, Diplompsychologe, Experte für Suchtfragen, Selbstfindung und Trauerbegleitung. Werner Hübner aus Köln. Zu ihm kommen Menschen, die mit dem Tempo ihres Lebens nicht mehr klarkommen. Herzlich willkommen, Herr Hübner. Und ich freue mich auf Ralf Eichberg, Philosoph, Geschäftsführer der Nietzsche-Gesellschaft und Direktor der Friedrich-Nietzsche-Stiftung in Naumburg. Im Verlag für die Frau hat er ein kleines Bremspedal vorgelegt, ein kleines publizistisches. Die Kunst zu leben, Weisheiten der Welt, Lektüre als Bremspedal in einem schnellen Leben. Herzlich willkommen, Herr Eichberg. Ralf Eichberg, wer so schöne Lebensweisheitsbücher vorlegt, der weiß ja dann auch, wie es funktioniert mit der Entschleunigung im Urlaub. Wie klappt es denn bei Ihnen persönlich?
Ja, ich muss Ihnen sagen, ich habe 6 Kinder, 3 große.
Und Sie leben in Naumburg.
Und 3 kleine. Und wenn wir Urlaub machen, dann fahren wir mit diesen 3 kleinen Kindern in einem alten VW-Bus übers Land und lassen uns vom Klima und von Landschaften treiben. Und im Übrigen bestimmen die Kinder zum großen Teil die Geschwindigkeit und die Orte, an die wir dann letztendlich gelangen. Ja. Man muss sich einfach in seinem Perfektionismus etwas zurücknehmen, glaube ich.
Kommen Sie mit dem Tempo der Kinder mit?
Ich denke schon, ja. Im Moment noch, ja.
Werner Hübner, wie klappt es bei Ihnen mit der Entschleunigung im Urlaub?
Ich habe das für mich so eingerichtet, dass ich seit jetzt 12 Jahren jedes Jahr immer in das gleiche Dorf fahre, in Griechenland, im Peloponnes. Und wenn ich da ankomme, bin ich zu Hause. Das heißt, so, ich kenne die Menschen dort, die kennen mich. Ein wenig können wir uns auch durch die Sprache verständigen und ich bin, wenn ich morgens in Köln losfliege, abends in meinem Café Neon und sage Tikanis Kala.
Große Vertrautheit.
Ja.
Und Frau Zeyer.
Auch ich komme immer an einen Ort, in dem ich sehr vertraut bin, und zwar ein Ferienhaus in Schweden. Und das ist sehr schön in der Landschaft. Man schaut in die Blumen, in die Natur. Es gibt Seen zum Schwimmen, zum Zugucken den Wellen. Man kann irgendwo sitzen, den Wolken zuschauen. Also ich finde das sehr entspannt.
Ist es eigentlich klug, Werner Hübner, sozusagen viele Hoffnungen auf Entspannung auf einige wenige Wochen zu laden? Ist ja auch eine ziemliche Erwartung. Kann ja auch fürchterlich schiefgehen.
Wer immer die Erfahrung gemacht hat, wird hoffentlich daraus lernen. Das heißt also, alles das, was sonst im Restjahr nicht war, versuchen in diese knappe Zeit zu bringen. Und wenn das dann nicht gelingt, auch sich zu fragen, woran liegt es, beziehungsweise wie kann ich es anders machen? Wen kann ich mir zu Rate nehmen? Liegt es möglicherweise daran, dass immer nur diese eine Zeit alles das leisten soll, was sonst nicht passiert ist, und dann einfach mal gucken, wie kann ich denn zum Beispiel auch im Restjahr manches von dem unterbringen, was ich schon oder nur dort in der Urlaubszeit zum Gelingen bringen möchte.
Und wenn Sie nach Griechenland fahren und ich stelle mir so Juli, August in Griechenland vor,
super.
Dann weiß ich so richtig, dass nur, da 40 Grad Minimum.
Nur das Meer lockt, dann
ist nichts und anderes. Und da wird man ja sozusagen schon durch die Temperaturen entschleunigt. Sehr clever.
Ja, und alle sind entschleunigt, weil das ist nicht nur für Werner Hübner so, sondern alle sind sozusagen am Boden, stehen an der Wand und sagen, nichts geht mehr. Und alles ist sehr ruhig. Und dann am Abend kommen alle raus und feiern, dass sie diesen Tag geschafft haben.
Und Frau Zeyer, bei Ihnen spielt die Naturnähe eine große Rolle bei der Entschleunigung? beim Zu-sich-Kommen?
Das spielt eine große Rolle. Es ist einfach eine Welt, in der man einem Leben zugucken kann, das in einem Tempo stattfindet, das anders ist als das technische Tempo. Wenn ich den Insekten zuschaue, den Vögeln zuschaue, ich muss sagen, ich bin nicht voll alleine nur in der Natur. Es gibt auch Menschen drumherum. Und die bringen dann schon Leben rein, auch viele kleine Kinder.
Herr Eichberg, können Sie das Tempo, was die Kinder vorgeben in ihren Urlauben, die sehr spontan abzulaufen scheinen, können Sie dieses Tempo noch mal skizzieren?
Ja, also ich muss sagen, mit den Kindern verhält es sich so. Sie haben gern einen Urlaub, wo sie selber das Tempo bestimmen können. Sie schätzen auch das Herumreisen, aber das wechselt sich ab damit, dass sie auch gern Orte haben, die sie kennen und wo sie ganz genau wissen, was sie erwartet. Und wir konterkarieren diesen nomadischen Urlaub mit einem kleinen Urlaub im Herbst, wo wir immer in ein schönes Hotel fahren in die Schweiz, wo die Kinder jeden Kellner kennen und auch mal in die Küche dürfen und dort oben einfach, ja, jede Tür kennen einfach, ja, und das mögen sie einfach. Und deshalb ist es so, es gibt nicht eine Urlaubsform für jedes Alter, sondern man muss es auch abwechseln. Man muss schon eine gewisse Variabilität anbieten und sie auch nutzen lassen und das ergänzen durch eine gewisse Konstanz und durch eine gewisse Regelmäßigkeit. Und wenn man das in einem ordentlichen Verhältnis irgendwie anbietet, dann geht es wohl.
Entschuldigung übrigens an alle Gäste und auch an das Publikum, dass wir Sie natürlich wieder mit dieser Einladung zu dieser Sendung beschleunigt haben, um über Entschleunigung zu reden. Stefan König wird mich natürlich auch interessieren, wie er entschleunigt im Urlaub, aber der hat ja kein Mikrofon, der darf ja nur spielen. Seine Sommerhit-Bearbeitungen im Figaro-Café. Mango Jerry in the Summertime, hervorragend. Ungefähr 40 Jahre alt, der Titel. Tippig ist richtig, ja? Stefan König? Ja. Nickt auffallend. Innehalten, über Auszeiten in einer extrem beschleunigten Welt, darüber reden wir im Figaro-Café mit Helga Zeyer von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, mit dem Psychologen Werner Hübner und dem Philosophen und Nietzsche-Kenner Ralf Eichberg. Wir reden, finde ich, über ein merkwürdiges Problem, denn das Tempo, mit Verlaub, wird doch vom Menschen gemacht und war sehr lange Ausdruck von Fortschritt und wir waren sehr stolz und sind Ralf Eichberg eigentlich immer noch stolz darauf, dass so manches perfekter, reibungsloser, globaler möglich ist. Wir haben irrsinnige Möglichkeiten. Worunter leiden wir eigentlich und Woher kommt diese Vorstellung, dass alles perfekter zu werden hat?
Wenn wir uns mal mit ethischen Idealen beschäftigen und zurückgehen in die Vergangenheit, dann stellen wir fest, dass ein prägendes ethisches Ideal, beispielsweise in der antiken Philosophie, das Ideal der Apatheia war. Wenn wir uns das heute anschauen, Apathie, das ist heutzutage ein Begriff, der beschreibt einen Krankheitszustand. Also man ruft eher nach dem Psychiater als nach dem Philosophen. Aber für die antiken Menschen war es erstrebenswert, diesem Ideal der Apatheia entgegenzuleben. Und das bedeutete ein Leben, was sich weder von schmerzhaften Zuständen noch von Lust noch von Rache oder von Begierden aus der Bahn bringen lässt. Das funktioniert natürlich vor allen Dingen dann, wenn diese Gesellschaft und die historischen Vorstellungen dieser Gesellschaft, in denen diese Menschen leben, nicht linear sind, sondern wenn man noch mit zyklischen Zeitvorstellungen sich einlässt. Das wird später anders. Schon in der christlichen Entwicklung des Abendlandes sehen wir, dass wir plötzlich eine Zeit haben, die sich zwischen paradiesischen Zuständen und dem jüngsten Tag aufspannt. Wir erinnern uns alle an diesen Zeitstrahl, den man in der Schule bekommt, wo man ganz genau sich einordnet, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wo waren unsere Großeltern? Wo waren unsere Vorfahren? Und wo wollen wir hin? Diese Vorstellung wird stärker und ganz stark wird diese Vorstellung natürlich seit der Aufklärung. Die Aufklärung empfiehlt uns die universelle Perfektibilität des Menschen im ethischen Sinn und auch im gesellschaftspolitischen Sinn an. Und seit der Aufklärung wird diese Tendenz eigentlich immer stärker. Und jetzt merken wir eigentlich, dass diese Tendenz auch wenig hilfreich ist und dass sie auch ihre Probleme hat.
Werner Hübner, und doch merken wir mit Blick in die Geschichte, die ersten Lokomotiven und Automobile wurden ja überaus kritisch gesehen. Es wurde gefragt, kann ein Mensch diese Geschwindigkeiten überhaupt lebend überstehen? Wir haben Tempo 30 überlebt und dann noch kräftig gesteigert. Man kann natürlich fragen, wieso sollte denn die Anpassungsfähigkeit des Menschen ein immer höheres Tempo in einer immer schnelleren Welt überhaupt irgendwann an ein Ende kommen? Wir haben bisher immer gezeigt, dass wir es geschafft haben. Warum sollte das ein Ende haben?
Ja, bis auf die Personen, die zu mir kommen, die haben es nicht geschafft. Die kommen und sagen, surrender, ich kann nicht mehr. Sie hissen die weiße Fahne und sagen, ich habe jetzt eine Diagnose bekommen, damit es überhaupt vielleicht ein Krankheitsbild hat, beispielsweise Depression. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in diesem Leben soll. Ich bin angetreten, mitzumachen bei dieser Beschleunigung von 30 auf 230 und ich bin leider nicht mehr mit dabei, weil ich möglicherweise zu sehr zwischendurch mal Gas gegeben habe, weil es vielleicht in meiner Lebensgeschichte etwas gab, dass ich nur über Leistung glaubte, Anerkennung, Nähe, Liebe, Respekt und so etwas zu bekommen. Das war trügerisch und jetzt bin ich an Grenzen gekommen. Das sind die, die rausfallen aus der Beschleunigung und die sagen, ich würde wieder gern nochmal neu anfangen, neu nochmal auf mein gutes Haus schauen, was mein Körper ist beispielsweise, der gelitten hat. Ich würde gern meinen seelischen Haushalt mir nochmal anschauen und eigentlich nochmal neu starten, aufgrund dessen, dass ich in eine Sackgasse gekommen bin.
Gut, jetzt bin ich mal ganz böse. Diese Menschen, die Sie beschrieben haben, heißen Horst Köhler. Die sind zu weich für diese schnelle Welt. Ist sie zu schnell, sind sie zu schwach. Die anderen schaffen es doch.
Das sind ganz gute Typen, die gescheitert sind. Also sie haben möglicherweise auch die falschen Werkzeuge benutzt. Sie dachten, es reicht auch immer nur, wenn ich den Takt mitmache und sich nicht darum gekümmert, dass der Takt mir angepasst ist. Das heißt, sie haben den Taktgebern vertraut, die ihnen gesagt haben, mach mal, werde das, die Eltern beispielsweise, werde das. Und wenn du jetzt ein Jahr das nicht machst, dann hast du ein Jahr versäumt von deinem Leben beispielsweise. Ne? In solch einer, in, ich sag mal, mit solchen Worten und mit solchen Gedanken groß geworden zu sein, heißt tatsächlich, wie Sie es eben schon gesagt haben, linear vorausgehen im Lebensstrahl. Mit 23 muss ich doch irgendwie das Vordiplom haben beispielsweise oder solche komischen Gedanken.
Und, mittlerweile schon 22
glaube ich. Oder 21.
Okay. Ja. Kurz nach dem Abitur.
Okay, ja. So, und das, also von diesen externen Taktgebern sich allmählich wieder sozusagen zu den eigenen Taktgebern zurückorientieren können. Taktgeber des Körpers beispielsweise wieder in den Mittelpunkt rücken. Was ist für mich gut? Was ist für mich das richtige Tempo? Es ist ähnlich so, als wenn wir als Jugendliche, und ich hoffe, das haben wir alle irgendwie getan, als wir zu viel getrunken haben. Wir wussten irgendwann, das war zu viel und danach haben wir uns eingerichtet. So, ja. Oder versuchen es in diesen Monaten und Wochen immer wieder.
Helga Zeyer, und doch könnte man nochmal mit Blick auf die Arbeitswelt nochmal zurückschauen in die Geschichte und feststellen, der technische Fortschritt sollte uns ja eigentlich entlasten. Also Fortschritt hat auch zu Arbeitszeitverkürzungen geführt insgesamt. Maschinen haben schwerste körperliche Tätigkeiten uns abgenommen. Wir haben eigentlich mehr freie Zeit, nicht Arbeitszeit, nicht Erwerbszeit und sind verglichen mit früheren Zeiten wahrscheinlich auch sehr, sehr flexibel. Wo ist denn das Problem, was die Gesellschaft für Zeitpolitik da auszumachen glaubt?
Die eine Sache ist sicherlich, dass die Technik sehr viel Arbeit abgenommen hat in Menschen. Und wir haben ja auch eine Phase hinter uns, in der die Arbeitszeit verkürzt wurde. Also bis vor ungefähr 10 Jahren ständig. Aber die andere Seite der Geschichte ist, das, was produziert wird durch diesen immer schneller wachsende Wirtschaft, getrieben von dem kapitalistischen Profitinteresse, das muss auch verkauft werden. Das heißt, es wird immer mehr erfunden und angeboten, was die Menschen kaufen sollen. Und das sind Dinge nicht für die Arbeit, sondern das sind Dinge für die Freizeit sehr viel. Das sind Dinge, mit denen man seine Freizeit Beschäftigung findet. Das sind Freizeit, also Urlaubsgeschichten etwa. Das sind alle möglichen Vergnügungen, das sind die Medien. Die Welt ist voll von und immer voller von Optionen, die alle versprechen, glücklich zu werden, wenn man das benutzt. Denn das ist ja alles Freizeitgut. Und dieses ständige Versprechen von immer mehr Glück ist, glaube ich, etwas, was solch einen Sog auch erzeugt, dass die Menschen meinen, sie müssten ganz, wenn nicht schon alles, so ganz viel davon haben. Und das bedeutet ein immer mehr Nachjagen all diesen Dingen.
Und das Lustige ist, Herr Eichberg, es gibt nicht nur das kapitalistische Glücksversprechen, sondern auch das sozialistische Glücksversprechen gab es. Wollen wir ehrlich sein? Sie haben es erlebt.
Ich habe es erlebt und das folgt eigentlich einer ähnlichen Logik. Es folgt der Logik, dass der Einzelne in seinem konkret historischen Lebenszusammenhang geopfert wird einem kommenden Idealzustand. Und in der marxistischen Gesellschaftstheorie, wie sie gelehrt wurde und wie sie gelebt wurde, auch in der DDR-Zeit, war das gang und gäbe. Ja, wir müssen uns ja vorstellen, dass selbst die Insassen eines russischen oder sowjetischen Gulags immer noch der Meinung waren, sie arbeiten für das goldene Zeitalter, was dann irgendwann kommen wird. Im vollen Bewusstsein haben sie volle Arbeitsleistung dort teilweise gebracht, gar nicht mal dass sie sich distanziert haben von diesem Gesamtsystem, weil sozusagen ein Denken verbreitet war, dass wir das tun, damit unsere nachfolgenden Generationen es einmal besser haben oder sozusagen das Himmelreich auf Erden anbricht.
Sie haben in der Schule ernsthaft darüber debattiert, in wie vielen Jahren das Geld abgeschafft wird.
Ganz genau.
20
das
oder 30?
Ja. Das war ganz gut. Das ist
sehr naheliegend als Versprechen.
Natürlich. Ja.
Wir werden weiter reden im Figaro-Café, gleich über die Möglichkeiten, Pausen zu machen und Räume der Stille zu finden und warum das eigentlich so schlecht angesehen ist in der Gesellschaft, wenn man sagt, also Leerlauf finde ich sowas von klasse, ist genau das, was ich brauche. Wird man nicht sehr viel Applaus für bekommen, für derartige Einstellungen? Womit hängt das zusammen? Das Figaro-Café zum Innehalten in einer immer schneller empfundenen Welt mit Musik. Sommerhits, bearbeitet von Stefan König. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders war, dass Lambada auf diese Art und Weise auf eine Kuschelrock-CD passt, Stefan König. Aber natürlich passt es zum Thema Pause, ein bisschen ruhiger, Helga Zeyer. Ich sage einfach, wenn es mir zu viel wird, dann mache ich halt eine Pause. Was soll daran schwierig sein?
Was wir tun, können wir natürlich selber finden und selber entscheiden. Aber auf der anderen Seite leben wir in der Welt. Und die Welt um uns herum gibt uns Möglichkeiten und Bedingungen vor für das, was wir tun. Und erstmal können wir nicht beliebig Pausen machen. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich mache jetzt eine Pause und ich gehe mal raus. Entschuldigung. Und ich kann auch nicht sagen, ich mache mal eine Pause, wenn ich, weiß ich, gerade in einem Arbeitsprozess bin. Oder wenn ich irgendwo stehe, sondern ich kann immer nur das machen, wofür die Möglichkeiten da sind. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, ich mache Pause, sondern ich muss auch meine Bedingungen dafür schaffen. Und auch das hat Grenzen, wie viel ich Einfluss habe. Also da kurz gesagt, der Mensch ist sozusagen begrenzt fähig, gegen die Welt zu arbeiten. Und die Welt ist natürlich noch viel stärker auch aufs Bewusstsein. Und unser Zeitbewusstsein ist sehr stark geprägt von diesem linearen Zeitdenken der Moderne. Und das heißt, wir denken immer in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und immer auf die Zukunft hin. Alles ist immer Fortschritt, Bewegung in Zukunft. Und da eine Pause machen, widerspricht so stark unserem Bestreben, weiterzumachen und das noch zu erreichen, das noch zu machen.
Es sei denn, man legitimiert es eben gerade dadurch. Ich mache die Pause, damit ich wieder gestärkt in alle Prozesse, die ich mir da vorgenommen habe, einsteigen kann.
Das braucht ein bewusstes Eingreifen. Und das zu lernen, glaube ich, sind wir alle gefordert.
Und was wäre dann, Werner Hübner, eine Kultur der Unterbrechung?
Eine Kultur der Unterbrechung fängt eigentlich schon an, bevor es anfängt. Also ich berate manche Patienten auch in Richtung auf Burnout-Prophylaxe. Dann sage ich ihnen, die müssten einfach jetzt ein bisschen früher aufstehen. Also ich erinnere da so einen Menschen, der dann morgens aufsteht, seine Kinder zur Schule bringt, dann den Job als Steuerberater macht, dann irgendwie vielleicht noch einen Fahrdienst, die Kinder auch noch neben der Frau, die auch noch Fahrdienst macht, irgendwo wieder zum Gitarre, sonst wie Unterricht zu bringen und abends dann auch bei kleinen Kindern ins Bett und er sagt, schaffe ich nicht mehr, es geht eigentlich nicht mehr. Und der Rat ist jetzt eigentlich, vor dem Tagesstart schon eine Pause zu machen. Man denkt also diese Puffer zwischen Beginn und Ende, dass man die zum Beispiel schon gleich mitplant. Das heißt, er fährt seine Kinder zur Schule und dann fährt er rechts ran und macht Pause, bevor der Start des eigentlichen Arbeitsprozesses beginnt. Diese 10 Minuten sind seine 10 Minuten, die er in Stille sozusagen verharrt und dann kann es losgehen. Wann kriege ich den nächsten Puffer? So kann man wie so einen Stundenplan oder so einen Tagesplan sich selbst diese Zeitfreiräume schaffen. Man ist Manager seiner Zeit und nicht Opfer seiner Zeit, wenn man es sich anschauen möchte. Ich kenne auch Personen, die sind erstmal zunächst nur still, bevor sie zum Frühstück gehen. Und das sind keine wenigen, sondern sie sagen, es ist meine Zeit, es ist meine Lebenszeit und ich bin es mir wert, mich um mich zu kümmern. Also es ist jetzt ein ganz einfaches, kein besonderes Bewusstsein, sondern ich bin es mir wert. Und deswegen richte ich meinen Tag so ein, dass ich am Ende sagen kann, wenn ich im Flur am Spiegel vorbeigehe, gut gemacht, Hermann Josef, und dann ist okay.
Ralf Eichberg, woher kommt das eigentlich, dass Pausen, Müßiggang, Leerlauf, dass das alles im Grunde genommen ja, nicht besonders toll angesehene Begriffe sind. Das passt doch nicht zu Carpe Diem, das passt doch nicht zu einem Arbeitsethos, was über Jahrhunderte sozusagen in uns angelegt wurde.
Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, was Max Weber als protestantische Ethik auch beschrieben hat. Aber ich will noch mal Bezug nehmen auf meine beiden Vorredner. Nietzsche nimmt ja von dieser linearen Weltkonzeption Abstand, hat ein zyklisches Geschichtsbild, das, was wir so allgemein mit die ewige Wiederkunft desgleichen
bezeichnen. Es gibt keinen Fortschritt.
Ja. Ja. Und eine Frage passt ganz genau zu dem, was Sie auch beschrieben haben. Das ist nämlich die Frage, die Zarathustra stellt, nämlich die Frage, still, still, war die Welt nicht eben vollkommen? Und wer diese Frage hört oder sich diese Frage stellt, der tritt eigentlich aus diesem linearen Prozess heraus und überlegt sich einiges, überlegt über den Sinn seines Tuns und steht quasi neben sich. Und so etwas muss man von Zeit zu Zeit machen. Und da ist gerade Nietzsche ein großer Anreger, der sozusagen in Frage stellt, dass der Sinn meines gegenwärtigen Tuns immer nur auf das gerichtet ist, was noch kommen soll.
Genau, und eine wunderbare Formulierung dafür, dass man die Vollkommenheit tatsächlich verpassen kann.
Eben.
Und warum sind wir jetzt so skeptisch gegenüber Pausen, Stillstand, Leerlauf?
Vielleicht haben wir Angst vor den Folgen. Ich erinnere an die Debatte um das Grundeinkommen beispielsweise. Warum ist diese Debatte so hitzig? Weil man denkt,
ganz kurz erklärt noch, das voraussetzungslose Grundeinkommen ersetzt alle Sozialleistungen.
Genau.
Jeder Mensch, egal wie alt, bekommt, es wurde von 800 Euro gesprochen zum Beispiel, nennen wir den Betrag. Und wer Lust hat, arbeitet, wer nicht Lust hat, macht was anderes.
Ja, und da ist die Frage, was passiert dann eigentlich? Ja, dann tut niemand mehr.
Anarchie, Herr Eichberg,
genau.
Anarchie.
Und ähnlich ist das auch mit dieser Furcht vor Pause und vor Muße. Wie gesagt, wenn wir in der Antike uns das vorstellen, natürlich ist es eine Gesellschaft immerhin, die auf Sklaverei beruht, das muss man immer auch mitdenken natürlich. Aber zumindest war dieses ethische Ideal der Muße und der Apatheia war einfach da und stand einfach höher im Kurs als heute. Heute würden wahrscheinlich Soziologen, Politikwissenschaftler würden vielleicht sagen, ja, das geht nicht, was passiert dann? Dann geht es nicht voran, dann ist plötzlich Deutschland nicht mehr Exportweltmeister. Es hat sich ja gezeigt, dass wir es nicht mehr sind, ja. Aber das ist vielleicht die Furcht, die da im Hintergrund mitschwingt.
Ja. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Können wir, Herr Hübner, das riskieren?
Wir können das wunderbar üben. Ich hätte dann ein ähnliches Beispiel als Sie auch. Also ich bin ja auch schon mal unterwegs, um zu erzählen, wie Sucht entsteht. Und dann bin ich so mit Eltern zusammen Und ich mache ein Beispiel und sage, ein Kind kommt auf sie zu und sagt, Mama, mir ist langweilig. Was sagt Mama? Manchmal sind auch Väter da. Und Mama oder Papa machen dann Vorschläge.
Lies doch mal ein Buch.
Zum Beispiel, ja. Oder dein Zimmer könntest du aufräumen, ja. Oder auch...
Ruf doch mal an, vielleicht ist der da.
Ganz genau. Kannst du den besuchen. Ne? Oder 8 Geburtstage, 8 Weihnachten sind auf deinem Zimmer und dir ist langweilig, ja. Also es zeigt dir so eine Tendenz, wenn dieser Begriff Langeweile aufkommt, dass wir dann ganz hektisch werden, ja. Ganz viel unternehmen wollen und dann... gehe ich wieder zurück zu meinem Beispiel und sage, ein Kind kommt auf sie zu und sagt, Mama oder Papa, mir ist langweilig. Mama oder Papa sagt, oh ja, dazu habe ich auch Lust. Ja? Und dann ist diese, vielleicht die Verblüffung, die jetzt hier im Saal auch ist, da. Das heißt, erstmal akzeptieren, dass eine Weile lang werden darf. Es darf Langeweile geben. Wir müssen nicht gleich etwas dagegen haben. Wir müssen nicht gleich in Aktionismus verfallen. Und dann sagen sie, und ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann sage ich, sie müssen sie zählen, ganz still und leise. 21, 22, 23, 24. Denn es geht wirklich weiter. Und dann sagt das Kind möglicherweise etwas, was es denn damit meint, mir ist langweilig. Und oft meint es nicht, mir ist langweilig, sondern etwas anderes. Und dann, wenn wir es aushalten, diese Stille aushalten, dann können die Bedürfnisse des Kindes zur Sprache kommen. Und im Extremfall könnte das heißen, Mama, knuddel mich. Und wenn wir es aufs Zimmer geschickt hätten oder Hausaufgaben gemacht hätten oder wir hätten einen Besuchsdienst organisiert, haarscharf am Bedürfnis des Kindes vorbei. Das heißt, in der Stille kommen wir zu uns. Und ganz nebenbei ist das Suchtvorbeugung. Denn wenn wir immer etwas Extras hinzunehmen wollen, lernen wir, dass Surrogate nötig sind, um irgendetwas zu bekommen. Und irgendwann werden wir nicht mehr Herr, mal zu gucken oder Dame zu gucken, wie wir denn mit unserem eigenen Leben, wie wir mit unseren eigenen Leerzeiten klarkommen. Sehr früh beginnt es und es führt zu Versüchtelung breiter Bevölkerungsgruppen, wenn immer externe Tröster notwendig werden.
Ralf Reichberg. Also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe 3 kleine Söhne, 4, 6 und 8. Und da gibt es bestimmte Zeiten, da wissen sie nicht recht, was mit sich anzufangen, zanken sich mitunter, zanken sich auch sinnlos und das kann eine ganze Weile dauern. Die Frage ist nun, wie reagiert man, empfiehlt man bestimmte Spiele, die dann machen? Das hat meistens keinen Zweck. Und ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, sie auch einfach sich selbst zu überlassen, sie zu beobachten, auch in ihrem Streit und Zank. Und dann bildet sich so ein Sediment und plötzlich ist der Gedanke da, einer spricht es irgendwie aus und dann spielen die 3 die wunderbarsten Spiele. Ja. Aber man muss im Prinzip diese Zeit, diese Lehrzeit, auch die Zeit von Kontroverse und Auseinandersetzung belassen, damit dieses Sediment der neuen Idee auch da sein kann dann.
Das Problem, ja. Das Problematische ist wahrscheinlich auch nicht das Langeweile-Gefühl des Kindes, sondern der Erwachsene, der sich zurückhalten muss, nicht zu intervenieren. Das hält man nur schwer aus. Also ich kann es nachvollziehen.
Ja.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich möchte nochmal auf das Thema Stille kommen. Werner Hübner, Helga Zeyer, ich bin da ganz ehrlich. Also ich müsste sagen, ja, ich habe nichts gegen Stille, aber das Radio darf ich doch mindestens anmachen. Und dabei möchte ich ganz gerne Zeitung lesen und ein bisschen Essen machen. Was ist denn daran eigentlich problematisch? Eigentlich bin ich ganz stolz drauf, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig tun kann, Frau Zeyer.
Das ist die verbreitete Lösung des Problems, dass wir zu viel gleichzeitig tun wollen. Also nicht, dass wir zu viel tun wollen. Und eine Möglichkeit ist halt, alles gleichzeitig zu tun. Ich finde es ziemlich verrückt. Also ich zum Beispiel schaffe es nicht, gleichzeitig Radio zu hören und irgendwas anderes zu tun. Aber ich bin auch vielleicht ein bisschen alt dafür. Aber ja.
Multitasking ist für Sie jetzt nicht, wo Sie sagen, oh Donnerwetter, der ist Multitasking, die ist Multitasking,
ich finde
toll.
Es ein Problem, denn irgendwo bleibt doch etwas unvollständig getan oder schlechter getan. Oder mit dem Hintergrund der Erschöpfung und der Anstrengung der zu großen.
Und Werner Hübner denkt bei sich, ja, lass den Bille so weitermachen, er steht bald vor meiner Tür. Da werden
ich finde das toll.
Suchttendenzen deutlich.
Ich finde das toll. Ich bin dafür, dass man die Wahl hat, dass man beides kann. Ich bin dafür, dass man 12 Sachen gleichzeitig macht und dann nichts tun kann. Also, dass man wirklich das für sich selbst einrichten kann. Nicht die Entschleunigung ist die Lösung, sondern ich kann wählen. Ich kann Stille aushalten und ich kann einen Trommelwirbel aushalten. Ja? Also diese Möglichkeit wählen zu können, dafür würde ich plädieren. Und das sollte man beides üben. Also auch wirklich ganz viel gleichzeitig tun, wenn man das möchte, auch tun können, ja? Wenn man sich dann sehr wohl fühlt beispielsweise. Ne? Und warum sollte man beim Radiohören nicht wunderbar kochen können? Ja, Bille.
Eben, meine Rede. Zumal ja immer, also im Fernsehen wird sowieso gekocht, also es sind ja sozusagen, es ist ja eine riesengroße Kochsendung mit Nachrichtenunterbrechungen, die Fernsehprogramme. Ja. Im Radio ist es halt schwerer, da kann man schwerer abbilden, was da getan wird.
European Song Contest kommt
manchmal. Damit man das Messer richtig hält. Aber es ist ja mittlerweile auch so, dass Stille vielleicht auch deshalb sehr, sehr ungewöhnlich und schwer zu ertragen ist, weil sie eine sehr, sehr seltene Angelegenheit geworden ist. Es gibt kaum Stille im täglichen Leben. Also es gibt Geräusch, ohne Ende Geräusch, wo immer wir uns aufhalten. Und dann gibt es ja so merkwürdige Einrichtungen wie Räume der Stille, Helga Zeyer. In den 90er Jahren ist da irgendwie eine Bewegung in Gang gekommen, wo an besonders hektischen Orten, wie zum Beispiel auf Bahnhöfen, Räume der Stille von unterschiedlichen Institutionen eingerichtet worden sind. Woher kommt diese Bewegung?
Es ist natürlich eine Reaktion auf diese ständige Reizüberflutung, in der wir uns bewegen. Denn eigentlich Bahnhöfe sind ja nicht Orte, an denen wir ohne Pause wären. Wir müssen warten auf den Zug, wir stehen da lange Zeit, wir sitzen stundenlang manchmal im Zug und gucken zum Fenster hinaus. Also es gibt ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele Gelegenheiten, wo wir in Zwangspausen sind, einfach weil wir gebunden sind an Termine. Und Termin heißt immer auch wieder auf den Termin warten, sei das das Ankommen vom Zug oder das Losfahren. Wenn jetzt trotzdem ein Raum der Stille nötig ist, zeigt das, dass wir irgendwie mit diesen Zwangspausen, die ja mitten im Gewühl stattfinden, nicht auf eine erholsame und zu uns selbst kommende Weise umgehen können, sondern dass das eigentlich nur eine Zeit ist, des sich wehren vielleicht gegen Reize. Und in diesem Raum der Stille, wenn man ihn nutzen mag, sind eben diese Reize eine Weile ausgeschaltet.
Und das funktioniert ganz offensichtlich?
Ich weiß es nicht.
Anna Hübner, was haben Sie für Erfahrungen mit Räumen der Stille?
Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich veranstalte mit einem evangelischen, einem katholischen Pfarrer schon seit 12 Jahren regelmäßig diese stille Abende. Früher waren es ganze Tage der Stille. Die haben großen Zulauf und die Menschen suchen eigentlich die so als Form der Selbstbehandlung. Also nicht nur, dass sie dann am Bahnhof in die Stille kommen, sondern dass in diesen Abenden der Stille sie sozusagen wieder so ein Check-up oder ein Backup machen, dass sie im Restmonat dann auch das wieder einüben können oder auch wieder praktizieren können. Und das sind wunderbare Gelegenheiten, zu sich zu kommen. Es gibt dann kleine thematische Blöcke, die dann wieder mit Stille ausgefüllt werden, wo man dann wieder gedanklich dem Input folgen kann. Musikalische Beiträge, wie hier in wunderbarer Weise auch.
Und mit Stille ausgefüllt werden, die Formulierung.
Ja, ist ja irre. Das heißt, die Stille etwas, angenommen, wir würden jetzt eine Minute Pause machen. Es wäre nicht still, sondern unsere schwatzenden Affen, unsere Gedanken gingen immer weiter. Es wird nicht wirklich still, sondern aber festzustellen, was sind denn meine Gedanken? Ja, was sind denn meine Worte, die ich jetzt gerade ausgesprochen habe? Das war jetzt. Das ist schon wieder Vergangenheit und gleich gucken wir, oder sind schon wieder in der Zukunft. Und dieses Jetzt einmal zu spüren, das ist eine wunderbare Erfahrung, die können wir zum Beispiel auch in der Stille. Aber wir können auch auf einem Bahnhof, wenn alle Züge fahren, in eine Stille kommen. Das heißt, meine Stille kann ich für mich einüben. Sie ist nicht die Beschreibung des Wegfallens von äußeren Reizen.
Wollen wir, Herr Eichberg, Friedrich Nietzsche noch ein kleines Denkmal setzen? Mhm. Ich würde was vortragen. Sie haben mir den netterweise zur Verfügung gestellt, weil Sie hatten ein Zitat im Kopf, was zu den Räumen der Stille passt und haben netterweise den kompletten Passus von Nietzsche mir zur Verfügung gestellt.
1882 erdacht und geschrieben.
Über Architektur der Erkennenden. Nietzsche meint, Zitat,
Es bedarf einmal und wahrscheinlich bald einmal der Einsicht, was vor allem unseren großen Städten fehlt. Stille und weite, weitgedehnte Orte zum Nachdenken, Orte mit hochräumigen, langen Hallengängen für schlechtes oder allzu sonniges Wetter, wohin kein Geräusch der Wagen und der Ausrufer dringt und wo ein feinerer Anstand selbst dem Priester das laute Beten untersagen würde. Bauwerke und Anlagen, welche als Ganzes die Erhabenheit des sich Besinnens und Beiseitegehens ausdrücken. Die Zeit ist vorbei, wo die Kirche das Monopol des Nachdenkens besaß, wo die Vita Contemplativa immer zuerst Vita Religiosa sein musste. Und alles, was die Kirche gebaut hat, drückt diesen Gedanken aus. Ich wüsste nicht, wie wir uns mit ihren Bauwerken, selbst wenn sie ihrer kirchlichen Bestimmung entkleidet würden, genügen lassen könnten. Diese Bauwerke reden eine viel zu pathetische und befangene Sprache als Häuser Gottes und Prunkstätten eines überweltlichen Verkehrs, als dass wir Gottlosen hier unsere Gedanken denken könnten. Wir wollen uns in Stein und Pflanze übersetzt haben. Wir wollen in uns spazieren gehen, wenn wir in diesen Hallen und Gärten wandeln. Also schrieb Friedrich Nietzsche. Herr Eichberg, toll, kirchenfeindlich, aber toll. Und Sie machen daraus jetzt wirklich Architektur. Das ist ja sozusagen das erste Mal, dass für ein Dokumentationszentrum derjenige, der dokumentiert wird, nämlich Friedrich Nietzsche, sein Werk und die Rezeptionsgeschichte, die besten Vorgaben für die Architekten, das sie im 21. Jahrhundert gemacht hat. Und so wird es gelingen in Naumburg mit dem neuen Dokumentationszentrum. Lichte, helle Räume, in denen man in seiner Seele spazieren gehen kann.
Ja, also ich bin jeden Tag auf der Baustelle. Das ist ein Haus, das baut die Stadt Naumburg. Ja? Und das hat sich herausentwickelt aus einem europäischen Architektenwettbewerb. Also es gab 450 Entwürfe, die dann auf 25 eingedampft wurden. Und nachher gab es, glaube ich, 4 Preisträger. Architekten und ich war bei der Vorstellung dieser Entwürfe dabei und ich weiß, dass dieses Zitat also sehr oft auch kam und dass viele Entwürfe bei den Architekten also auch darauf ausgerichtet waren, also innerhalb dieses städtischen Ensembles einen Neubau zu schaffen, wo wirklich ja auch Ruhe herrscht. Und wenn man sich das jetzt anschaut, vorgestern, am Donnerstag war ich das letzte Mal dort, es wird so ein sehr schöner, meditativer Raum. Was diesen antikirchlichen Impetus angeht bei Nietzsche, er hat schon früh in den 70er Jahren formuliert, die Gewässer der Religion fluten ab und hinterlassen Sümpfe und Weiher. Und wir sind ja auch in einer Zeit, wo wir eine gewisse religiöse Vervielfältigung erleben. Also die großen Kirchen verlieren sehr viele zahlende Mitglieder. Es gibt viele separate oder auch Privatreligionen. Und Nietzsche ist wie so oft auch in dieser Hinsicht ein Visionär. Und deshalb finde ich, ist es auch für ihn ja, legitim, einfach mal so ein Haus zu bauen, wo man beiseite gehen kann, wo man seinen eigenen Gedanken nachhängen kann, wo man in sich spazieren kann. Und ich glaube, dass der Bau das wirklich hergibt. Ich würde Sie wirklich ermuntern, ab 14. Oktober wird dieses Haus zugänglich sein und Sie haben da die Gelegenheit, etwas zu lesen oder Kunstausstellungen anzuschauen oder einfach still in der einen Ecke zu sitzen.
Und wenn Sie das vergessen haben sollten, nach Wochen und Monaten der sommerlichen Kontemplation, können Sie sicher sein, dass wir bei Figaro auf diesen 14. Oktober dann auf die Eröffnungsfeier mit spektakulären Gästen dann auch aufmerksam machen werden bei Figaro. Und Werner Hübner, es gibt ja noch andere Räume der Stille. Also Kirchen funktionieren trotz Nietzsche ja als Räume der Stille. Und Bibliotheken würden mir noch einfallen. Mhm. Haben Sie noch andere Ideen zu Räumen der Stille, die man möglicherweise aufsuchen könnte, um in sich selbst spazieren zu gehen?
Die Natur ist wunderbar geeignet. Ne? Sie hatten auch schon darauf hingewiesen, wenn Sie aufs Wasser schauen beispielsweise. Also das, was einem entspricht. Also man könnte sagen, was ist außen, was ist innen? Also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel bei einem Spaziergang im Wald komme ich zu mir und dann setze ich mich mal irgendwo hin und habe das Gefühl, jetzt ist es richtig, jetzt könnte ich zur Ruhe kommen, jetzt möchte möglicherweise ein Gedanke aufsteigen und der braucht eine Rahmung, der braucht ein Haus, der braucht ein Zimmer, um ja, die Gelegenheit zu haben, sich auszubreiten, dann ist Natur ein wunderbarer Ratgeber.
Das Figaro-Café zum Innehalten. Und jetzt braucht dieser Raum und diese Runde Musik.
Stefan König, vielen Dank. Wenn mich irgendjemand mal wieder anspricht und sagt, ja, ja, Figaro, Sie machen bestimmt ein tolles Programm, aber also die Musik ist so viel Klassik, Neutöner, ganz schwierig. Dann werde ich sagen, und Jürgen Drews? Nein, Jürgen Drews? Ja, und ich werde sagen, am 13. Juni 2010, 16.50 Uhr, 3 Stunden und 10 Minuten vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, haben wir das Bett im Kornfeld musikhistorisch rehabilitiert. Beglückend, absolut beglückend. Und Helga Zeyer, einen ganz, ganz wichtigen Ort der Stille, das sind genau genommen Tausende, haben wir vergessen. Die wichtigsten Orte der Stille. Wellness-Oasen.
Das sind natürlich besondere Orte der Stille, denn eine, wo man ganz schnell Stille üben kann, da ist die Beschleunigung eingedrungen in die Erholung, was ich letztlich ein Stückchen pervers finde. Man ist im Arbeitsstress, braucht Erholung, braucht Stille und macht es dann möglichst schnell und intensiv und ganz konzentriert, indem man ein Programm bucht, was also nach sozusagen genau vorgegeben sagt, was man alles tun muss hintereinander.
Nicht ganz billig.
Nicht ganz billig kommt dazu. Was teuer ist, ist gut.
Das leiste ich mir.
Genau.
Wer viel arbeitet, ja, darf sich auch richtig
gut erholen. Und für meine Erholung muss ich auch was Gutes tun.
So ein Quatsch.
Also das ist ein Beispiel dafür, wie also die Wirtschaft, die kapitalistische Wirtschaft, nicht nur die viele Pausen nimmt oder Zeit, die Arbeitszeit sehr beschleunigt, sondern auch noch die Pausen sich aneignet und instrumentalisiert zum Geldverdienen.
Was sagt der Psychologe Werner Hübner? Alles
ich wäre nicht oder? So scharf in dem Urteil dessen. So, es ist ja so eine Einsteigerversion möglicherweise. Ich lerne ja dabei vielleicht ein paar Verfahren, vielleicht auch ein paar für meinen Körper schonende Verfahren, wie ich dann vielleicht das in einer anderen Weise weiterführen kann. Also das darf durchaus als ein Impulsgeber für etwas anderes gelten, diese Wellness-Oasen. Und die Idee finde ich klasse. Also so, ich muss was anderes machen. Und wenn es erstmal sozusagen auch aufgrund von falschen Voraussetzungen anders ist, ist es aber schon anders. Ich steige einmal aus, ich gönne es mir, und das ist ja auch ein schöner Gedanke für mich selbst, ich gönne meinem Körper jetzt mal etwas anderes, nachdem ich ihn so stark malträtiert habe. Also auch dieses Verhältnis ist erstmal ein durchaus koscheres Verhältnis.
Auch wenn jemand daran verdient, wie an fast allen Dingen.
Aber selbstverständlich. Und ich verdiene vielleicht möglicherweise selbst auch daran.
Ich nehme an, dass Sie nicht kostenlos tätig werden, ja.
Ja, ich meine, die Person, die dann sagt, ich habe mir das jetzt gegönnt, ich habe auch was davon gehabt. Ja, ich habe jetzt auch was davon gehabt. Es ist irgendwie eine Form von Balance, die ich mir jetzt auch gegönnt habe. Und selbst wenn es industrialisierte Balance ist, es ist auch eine Balance, ich komme anders zurück, als ich hingegangen bin. Das ist schon etwas.
Also Entspannung kann ich nicht so verbrauchen, fressen wie andere.
Kompensationen. Dieses Moment, ich nehme meinen Körper wieder wahr, der wird wieder Zeit- und Taktgeber, den ich vorher aus den Augen verloren habe. Ich habe einfach immer nur diesem gnadenlosen Takt, ne, bin ich gefolgt. Und jetzt merke ich, ich kann auch anders. Und wenn das der erste Impuls ist, dieses Anderskönnen auch weiter in eine andere Richtung zu perfektionieren, sind Wellness-Oasen super.
Sie hatten zu Beginn, Herr Hübner, fand ich fast ein bisschen trostlos, dieses Bild. Also zur Entspannung ein paar Minuten an der Straße rechts ranfahren. Also ne, der getriebene Vater, ja, der einen wahnsinnig getakteten Tag hat, gönnt sich ein paar Minuten Ruhe auf dem Parkplatz. Ja. Fand ich jetzt erstmal sehr ernüchternd, dieses Bild. Was gibt es denn darüber hinaus für Strategien, die Sie empfehlen könnten aus Ihrer Erfahrung? Also ich nenne mal die bekannten Verdächtigen, autogenes Training, Yoga. Ist das was für viele oder ist das eigentlich?
Ich gehe noch mal auf den Vater, der rechts ranfährt. Der sieht von außen doof aus, wenn er da sitzt und einfach
ein bisschen
gleich wieder lostakten muss und hat sich jetzt nur am Parkrand irgendwie was gegönnt. Wir vergessen, was er in diesen 10 Minuten mit sich ausmacht, kann großartig sein. Also wenn er langsam zu sich zurückkommt, einen Punkt vielleicht bei sich findet, wirklich eine Stille findet, obwohl der Verkehr an ihm vorbeirauscht. Das sind seine Minuten. Da kommt er zu sich, da hat er Kontakt mit sich. Das sehen wir nicht.
Der braucht nicht wie Nietzsche tolle Räume, das findet er in sich.
Findet er in sich, sollte ausstellen noch, ja. Ja, das findet er zu sich und davon könnte er berichten. Er hat gesagt, das war jetzt mal eine Zeit, mit der ich anders meinen Job beginne. Nachdem ich mal kurz innegehalten habe, kurz Kontakt zu mir aufgenommen habe, dann wird mein Takt anders. Ja? Und auch mein Tag wird anders. Und auch wenn ich durch die Pforte gehe, am Pförtner vorbei, merkt er, der hat 10 Minuten gehabt. Ja? Der rauscht nicht nur vorbei, sondern sagt, hallo, wie war's? Schön, gut, ja. Und dann geht er vorbei. Er ist anders aufgeräumt. Ja? Also ich werbe für diese 10 Minuten und die können überall sein. Und sei es am Straßenrand, das war für ihn nicht anders möglich. Er findet das einen ganz begnadeten Vorschlag, den er bekommen hat.
Yoga, autogenes Training?
Auch super, ja. Alles, was mit mir eine Erdung wieder macht, etwas, wo ich wieder zu mir zurückkommen kann, wo ich mich wieder spüre, selbst spüre. Alles ist dazu geeignet. Auf dem Kopf stehen, wunderbar.
Herr Gatzeier, hat die Gesellschaft für Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik, warum langsam, wenn es auch schnell geht, eigentlich mal ermittelt, wie gut das stimmt, dass Beschleunigung krank macht und Entschleunigung möglicherweise zur Gesundung beiträgt?
Also das Erste, also beides haben wir nicht ermittelt. Wir machen keine Forschung. Aber das Erste zumindest, dass Beschleunigung krank machen kann, das hatten Sie ja eben schon erwähnt. Da gibt es auch eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen. Das berühmte Buch von Ehrenberg, wie heißt es das, überforderte Selbst oder so ähnlich. Sie werden es sicher kennen.
Ich kenne es nicht.
Ja. Das ist, der zeigt, wie stark die Depressionen zunehmen in unserer gegenwärtigen Zeit. Und Depression ist eine Krankheit des sich zurück, also zurücknehmen müssen, also Sie werden das besser wissen, zurückgehen aus der Welt, nicht mehr mitmachen können. Und das ist einfach das Kapitulieren vor diesen übermäßig großen Anforderungen. Und seiner Beschreibung nach ist das die Krankheit, die zugenommen hat, eigentlich die Krankheit unserer Zeit ist. Während Anfang des Jahrhunderts war es die Hysterie. Darüber hat er ein ganzes dickes Buch geschrieben.
Ja, das ist bestimmt alles richtig. Ja. So, wenn die Menschen zu mir in die Praxis kommen, sagen sie, ich muss jetzt ganz schnell was machen. Ja? Ich brauche jetzt irgendwie ein paar ganz schnelle Tipps und dann können wir ja für eine neue Lebensplanung irgendwie uns Zeit nehmen. Aber ich bin dermaßen von Begleiterkrankungen, ne? Ja, sozusagen eingeschränkt. Und dann geht es wirklich erstmal um erste schnelle Schritte, um vielleicht den nächsten Tag zu schaffen, die nächste Woche und vielleicht den nächsten Monat, weil ich meine Arbeit nicht verlieren möchte. Ich merke, ich bin schon an eine Grenze gekommen, aber gut, dass ich es gemerkt habe und nicht mein Chef. Ja? Und dann geht es erstmal darum, dass ich die Verfassung halte, ja? Um dann vielleicht den einen oder anderen Tipp entgegenzunehmen. Und die Empirik in allen Ehren ist dann am Feierabend zu blättern.
Welche Erfahrungen, Frau Zeyer, Herr Hübner, haben Sie gemacht in den letzten 20 Jahren? Ist der Druck da immens gewachsen, einfach, ohne dass wir es uns klar gemacht haben? Immer?
Ich vermerke eine Zunahme der Patienten mit diesen Beschwerden. Gleichzeitig aber auch, vielleicht nicht in gleicher Maßen, ist, so wie diese Sendung auch geeignet ist, auch die so eine Gewissheit gewachsen, dass wir etwas dazu unternehmen können, dass wir nicht nur Opfer sind, ich nenne es mal wieder dieses Taktes, sondern dass wir Möglichkeiten haben, entgegenzusteuern, dass wir tatsächlich durch uns selbst Möglichkeiten haben, nicht nur an Grenzen zu kommen, sondern dass wir die Grenzen vorher für uns selbst stecken können, dass wir selbst Möglichkeiten der Entschleunigung für uns selbst ganz individuell finden.
Sie hatten die Beschäftigten angesprochen, also Menschen, die in Arbeit stehen. Man denkt sich so, was weiß ich, Managementpersonal, richtig durchgetaktet, hohe Leistungsanforderungen. Sind das die einzigen, die zu Ihnen kommen oder können auch zu Ihnen kommen Menschen, die Zeitprobleme haben, obwohl sie irrsinnig viel Zeit haben, weil sie nämlich arbeitslos sind?
Das ist sogar manchmal viel anstrengender, als sich einer anderen Vorgabe zu beugen. Das heißt so, ich wäre ja nicht verantwortlich. Das wären ja dann die Gesellschaft, die Taktgeber, die kapitalistische Wirtschaft und so etwas. Da könnte ich ja immer andere finden. Wenn ich viel Zeit habe, ist es manchmal und auch zum Beispiel in kreativen Berufen sehr viel schwieriger, mir selbst eine Ordnung zu schaffen, dass ich selbst Möglichkeiten habe, mit der mir zur Verfügung stehenden Zeit so umzugehen, dass es meine Zeit ist, dass es mein Leben ist, dass ich möglicherweise dann auch am Ende des Tages mir da selbst rechtschaffen sagen kann, der Tag, den hast du ganz gut verlebt. Und das ist sowohl, wenn ich Arbeit habe, als auch wenn ich nicht Arbeit habe, eine Aufgabe.
Innehalten möglicherweise, Frau Zeyer?
Ich wollte dazu noch was ergänzen. Und zwar, wir haben ja eine Tendenz zur immer mehr freien und individualisierten Arbeitszeit. Und die Erfahrung zeigt, dass gerade diese Menschen, die sich ihre Arbeitszeit selbst einteilen können, unter sehr viel häufiger unter großem Stress sind, was Sie gerade sagten. Ja, ja. Weil sie selbst alles bestimmen müssen, weil es auch oft Berufe sind, die sehr viel im Konkurrenzdruck arbeiten, die unter sehr viel Zwängen stehen von ihren Arbeitgebern, nicht Zeit einzuhalten, das ist längst vorbei, aber bestimmte Arbeiten fertig zu bekommen. Und das muss ein ganz schlimmer Druck sein. Wir haben durch die Presse ging im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr Berichte über Selbstmorde von Managern in Frankreich, die den Stress nicht mehr ausgehalten hatten. Es hat eine große Debatte zur Folge gehabt darüber, wie eigentlich diese Arbeitsbedingungen sind. Und das waren alles Leute, die ihre Zeit frei einteilen konnten, aber natürlich nicht frei darin waren, was sie tun müssen in der Zeit.
Ich bin mir relativ sicher, dass die einzige Bildungseinrichtung in Frankreich für Führungskräfte, nämlich die École Nationale d'Administration, keine zusätzlichen Kurse in dieser Richtung eingepflegt hat.
Noch nicht, vielleicht doch. Ich meine, was Sie eben sagten, dass so vieles jetzt auch an Nachfrage da ist zur Hilfestellung, ist ja auch ein Symptom dafür, dass es notwendig ist. Und es ist schön, dass also auch diese Nachfrage daraus entsteht.
Kann man eigentlich auch in einer Gruppe innehalten? Also jetzt habe ich mir so Therapeuten- und Patientensituationen vorgestellt. Herr Eichberg, wie ist das eine Art Innehalten, was Sie anbieten mit dem strukturierten Dialog zwecks Erkenntnisgewinn mit ergebnisoffenem Forschungsprozess? Zitat Ende. Ne? Wunderbare Überschrift, eine Idee von Sokrates, richtig? Und Sie machen es jetzt in Naumburg, vorher also in Halle.
Ich habe das mal in Halle habe ich das angefangen, weil ich dachte, also ich muss sagen, ich bin auch akademischer Lehrer auch für Philosophie an den Universitäten in Halle und auch in Berlin. Das habe ich alles gemacht. Aber ich habe mir gedacht, die Philosophie muss sozusagen aus ihrer akademischen Isolation etwas auch herausgelöst werden und sie muss wieder dahin kommen, wo sie vor vielen tausend Jahren mal entstanden ist, nämlich auf den Markt. Sie muss wieder sozusagen diese Rückbindung an das Alltägliche bekommen, an die alltäglichen Lebensvollzüge der Menschen. Und da habe ich so eine Gesprächsreihe inszeniert in Halle, im Marktschlösschen. Und dort, müssen Sie sich vorstellen, wenn man in Halle war, da gibt es dieses große, schöne Renaissance-Gebäude, dieses rote, was fast an allen Seiten, also an drei Seiten Glas hat und die Leute haben sich die Nasen platt gedrückt und beim nächsten Mal waren sie dann selber da und haben im Publikum gesessen und das hat ihnen also ganz gut gefallen. Später dann bin ich, und ich muss sagen, da gab es natürlich ein gewisses akademisches Publikum, die also auch dort zu diesen Diskussionen gekommen sind. Es waren Studenten da aller Fakultäten, es waren Theologen da, es war im Prinzip das da, was so eine Universitätsstadt zu bieten hat an Publikum. Das Haus wurde saniert und wir sollten aus diesen Räumen dann irgendwie raus. Und da hat mir der Naumburger Oberbürgermeister damals das Nietzsche-Haus in Naumburg angeboten. Und ich habe natürlich dort zugegriffen, weil ich dachte, es ist wunderbar für eine Nietzsche-Gesellschaft, im ehemaligen Wohnhaus Nietzsches zu residieren und dort auch gleichermaßen Veranstaltungen anzubieten. Und ich mache das einmal im Monat in Naumburg und am Anfang haben wir manchmal mit 3-4 Leuten da gesessen, die auch dann auch noch gar nicht aus Naumburg kamen, sondern die dann aus Halle oder aus Jena oder aus Weimar zugereist waren und abends wieder nach Hause gefahren sind. Und mittlerweile, muss ich sagen, haben wir 20, 25 Leute, die also in keiner Weise irgendwie eine akademische, philosophische Ausbildung haben. Da sind pensionierte Pfarrer dabei, da sind Lehrer dabei, Angestellte der Stadt Naumburg.
So, und jetzt mal, wenn ich hier ganz kurz intervenieren darf, von den Umständen jetzt mal abgesehen, was finden denn die Menschen bei diesem ergebnisoffenen Forschungsprozess? Ist ja eigentlich überhaupt nicht opportun, etwas ergebnisoffen zu gestalten. Das klingt ja wie Grundlagenforschung und selbst die ist ja möglicherweise zielgerichtet.
Ich merke, dass die Menschen es einfach auch mögen, sich miteinander zu unterhalten und das auch öffentlich zu tun. Miteinander bestimmte Dinge zu besprechen. Meistens haben wir irgendwie einen Aufhänger, also da gibt es jemanden, der hält einen Vortrag zu irgendeinem Thema. Das hat nicht immer mit Nietzsche zu tun, aber sehr oft. Und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch und lässt sie sozusagen auch von der Leine. Also ich habe, als die Wende war, habe ich Besuch bekommen von einem Kollegen, der jetzt leider verstorben ist, von Marc Sautet aus Paris. Das ist der Begründer eigentlich dieser Bewegung der philosophischen Cafés. In Frankreich, im Café an der Bastille, hat er sozusagen seine ersten Erfahrungen gemacht mit Leuten von der Straße, die dort in das Café reinkamen. Und ich habe mich davon befruchten lassen und habe einfach wirklich versucht, mit den Menschen auf der Straße zu philosophieren. Und sie genießen das. Sie genießen das auch, ihre Meinung zu sagen, ohne dass sie sogleich eingetaktet werden in einen Expertenzusammenhang. Ja, Sie wissen, wie akademische Seminare verlaufen zu bestimmten Themen. Da gibt es die, die immer sprechen und sich immer melden. Und die anderen sind dann meistens ruhig, weil sie keinen Unsinn sagen wollen. Und hier ist es ja so, dadurch, dass die Leute aus unterschiedlichen Berufsgruppen, auch aus unterschiedlichen sozialen Gruppen kommen, sind alle relativ gleichberechtigt. Man kennt sich auch nicht so und ist dann offener einfach so in der Diskussion. Und die Leute genießen das. Also ich muss sagen, es gibt natürlich dann immer wieder Themen, auf die man immer und immer wieder kommt. Ein Thema ist davon, soll man nun Fernsehen oder nicht, ja, beispielsweise, ja, oder was soll man erwarten von der Bundesregierung oder von den Steuererhöhungen oder was weiß ich, diese Tagesthemen, diese politischen Tagesthemen, da kommt man dann immer irgendwie drauf. Ja. Nun kann man sagen, das hat man nicht beabsichtigt, weil man ein ganz anderes Thema irgendwie gestellt hatte, aber ich finde, es ist heilsam für die Teilnehmenden.
Sie werden über die Fußball-Weltmeisterschaft in den nächsten Wochen auch noch reden, zwangsläufig?
Wahrscheinlich auch.
Die Prognose wage ich. Und wir kommen zwangsläufig immer wieder auf das Thema Musik. Sommer jetzt und Stefan König. Ein gar tückischer Vortrag, Stefan König. Erst links angetäuscht, ich dachte, jetzt kommt Stevie Wonder, Summer in the City. Wäre ja auch durchaus angemessen zum 65. Geburtstag des Meisters. Und dann wurde es Son of Jamaica, You Lady Malaika, Tralali, Tralalum. Von wem vorgetragen? Bitte? Ruby Dance Band. Sie erinnern sich. Es geht ein Leuchten oder ein Stirnrunzeln über die Gesichter. Ralf Eichberg. Und mit diesem Fernsehthema sind Sie nicht alleine. Der Jener Soziologe Hartmut Rosa sieht nämlich eine Hoffnung in einer besinnungslos beschleunigten Moderne. Es gäbe, meint er, und ist sich sicher, eine Kulturelite, die den Fernseher abgeschafft hat. Es gibt eine Elite von Jugendlichen, die bewusst Technikverweigerung betreibt. Es gibt Aussteiger aus dem totalen Steigerungswahn, Ralf Eichberg. Und was den Fernseher angeht, gehören Sie dazu?
Also ich weiß, ich hatte mir mal einen Fernseher angeschafft, als die Ostdeutsche Revolution so richtig an Fahrt gewann, um mich zu informieren. Und als die deutsche Einheit kam, habe ich ihn wieder abgeschafft. Und seitdem habe ich keinen Fernseher mehr.
Für dieses Jahr Zeitgeschichte haben Sie sich einen Fernseher gekauft?
Ja, aus ganz praktischen Gründen, um informiert zu sein. Ja. Also sonst wüsste ich ja gar nicht, was der Fall ist.
Und Sie haben auch keinen Laptop?
Ja, doch, natürlich.
Und schauen da aber auch kein Fernsehprogramm?
Nein.
Gut, nee, weil ich frage nach, weil das war, letztens habe ich jemanden kennengelernt, der hat auch den Fernseher abgeschafft, der hat dann aber Laptop. Werner Hübner, und Sie?
Ach, furchtbar. Die WM ohne Fernseher.
Radio, ich sage Radio.
Ja.
Kino
ja.
im Kopf.
Aber.
Hallo?
Ja. Aber das 5-0 heute Abend, das muss man gesehen haben.
Also, ich finde zum 3-0 Deutschland-Australien kann man natürlich wunderbar den Radioton und das Fernsehbild zusammenkoppeln.
Es ist auch eher wieder der Zustand der Wahl, für den ich gerne plädieren würde. Also, dass man in den Möglichkeiten, die es gibt, einfach auswählt. Also, ja, nicht alles unbedingt nicht jedes Spiel schauen müsste, sondern ich suche mir eins aus, wozu ich eine Nähe habe. Und man guckt mal, weshalb habe ich zu diesem Spiel eine Nähe? Ne? Anlässlich der Fußball-WM. Das muss jetzt nicht unbedingt die Nähe zum Land sein. Oder auch tatsächlich, was interessiert mich denn, dass ich wieder der Taktgeber bin, dass ich wieder der mein Ratgeber bin? Dafür wäre ich. Das heißt, in der Auswahl dessen, was ich an Freizeitmöglichkeiten annehmen kann, bin ich die Person, die bestimmt und nicht unbedingt das Angebot. Ich wähle aus, ich bin im Zustand der Wahl und dann habe ich Freiheit für die Medien und ich muss dann mich auch nicht, ne, so sympathisch mir das von Zeit zu Zeit mal auch erscheinen mag, was Sie sagen, ich muss mich nicht abschneiden, sondern wenn ich wählen kann, kann ich immer wieder auf das zugreifen, was ich zur Auswahl habe.
Ralf Weichbeck. Also ich habe mal Folgendes gemacht, ich stimme Ihnen voll zu, diese Wahlfreiheit ist wirklich wunderbar. Ich habe gerade vor ein paar Wochen, da bin ich mit meiner Frau nach Venedig gefahren für 3 Tage. Und wir haben gesehen, wie die Venedig-Touristen mit ihren Videokameras alles irgendwie aufnehmen. Und ich habe mich gefragt, ob die das überhaupt irgendwann nochmal anschauen. Und wir haben es ganz anders gemacht. Wir haben einen hochauflösenden digitalen Voice Recorder gekauft und sind einfach durch die Stadt gegangen und haben nur Ton aufgenommen, stundenlange Tonaufnahmen. Und haben dann, als wir dann wiederkamen, uns an den Rechner gesetzt und haben diese Töne uns einfach angehört, haben uns dort hineinbegeben und haben festgestellt, dass die Beschränkung auf diese eine Spur dieses Erlebnis Venedig intensiviert. Und das ist ganz großartig.
Wenn Sie Gerüche konservieren könnten, wäre es wahrscheinlich noch intensiver, nachhaltiger und eindrucksvoller.
Und die Bilder, wir leiden nämlich daran, an dieser Polymedialität leiden wir doch. Ja? Und das macht das Empfinden oberflächlich, sondern nur die Einschränkung geht in die Tiefe.
Herr Gazzaia, wie finden Sie denn so junge Menschen, die sich beispielsweise dem Fernsehen verweigern und die auch möglicherweise kein Handy haben, um permanent erreichbar zu sein und die Fernsehsendungen, die sie vermeintlich verpassen, dann von unterwegs, wo immer sie sind, mit entsprechenden Programmen aufzeichnen können? Ist das eine Elite im Sinne der Gesellschaft für Zeitpolitik?
Also ich finde vor allem, jeder soll alle Optionen haben und das tun, was ihm gemäß ist. Es gibt, wer diese Art von Informationen nicht sucht und nicht will, haben will, soll es bleiben lassen. Wer sie haben will, muss selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ich meine, Fernsehen ist ja ein Werkzeug, um Informationen zu erreichen. Und Werkzeuge selbst sind nicht böse.
Es ist ein Werkzeug, um sich zuzudröhnen, mit Verlaub.
Gut, worauf es ankommt, ist, was ich damit tue. Mhm. Also ich habe einen Fernseher, aber ich dröhne mich nicht zu damit.
Aber das ist so wie,
ich benutze
so wie bei Werner
es gelegentlich für ganz spezielle Zwecke.
Das klingt so, bei Herrn Hübners Stellungnahme habe ich so gedacht, habe ich an meine Mutter gedacht, Junge, schling dich so, genieß doch mal. Kleine Häppchen und nicht so
Hätte
große Portionen auswählen. Ja, wunderbar.
Ich meine, man kann es auch so sehen und sagen, das Fernsehen gehört zu den großen Verführern. Fernsehen nicht alleine, all diese Medien. Und ist vielleicht auch eine Gelegenheit, um zu trainieren, damit bewusster umzugehen.
So, ich folge Ihrer Dialektik, Frau Zeier, und möchte Sie trotzdem noch ein bisschen festzurren bei der Frage, nämlich was Ihnen persönlich Hoffnung macht, dass wir es mit der Beschleunigung nicht noch weiter treiben. Denn ich glaube, das wäre nicht im Sinne der Gesellschaft für Zeitpolitik. Was macht Ihnen da Hoffnung? Auf wen können wir da setzen?
Also ich denke, sicherlich gibt es immer Aussteiger und das ist wunderbar. Aber das wird nie die Breite der Bevölkerung sein. Aber das Einzige, worauf wir hoffen, ist, dass Gesellschaft sich noch nie in einer gradlinig in einem Trend immer weiterentwickelt hat, sondern dass es immer irgendwann Punkte gibt, wo irgendetwas zu viel ist, wo etwas anders wird, wo es Umschlagspunkte gibt. Und ich denke, so wird es auch mit solchen Sachen sein. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo das Leiden an Zeit sich sehr stark ausbreitet und sehr stark bewusst wird. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr hoffnungsvoller Punkt. Das heißt, die Menschen werden aufmerksam. Früher hat man ja Zeit gar nicht wahrgenommen. Zeit war da wie die Luft. Daran lebte man einfach. Heute spricht jeder davon, über Zeit haben und Probleme mit Zeit. Und viele leiden an Zeit. Und das ist der erste Schritt, um anderes zu machen. Das muss nicht immer gleich das totale Aussteigen sein.
Sie haben ja einen Erfolg zu verbuchen als eines Ihrer Ziele im Manifest der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Da heißt es ja so, bessere Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben mit Familienleben und Kindern. Und da ist natürlich mit der Elternzeit und dem Elterngeld etwas Großartiges geglückt. Aber das ist ja nicht wegen der Zeitprobleme geglückt, sondern wegen der Zurkenntnisnahme einer demografischen Katastrophe. Wollen wir ehrlich sein?
Schon, aber die demografische Entwicklung kann auch dazu führen, dass man die Bedeutung von Zeitbedingungen erkennt und an den Stellen was macht. Und wenn man es nicht bewusst tut, läuft es ohnehin so. Denn viele Entwicklungen, die wir jetzt haben in Zeitstrukturen, ist eine Folge auch von demografischen Entwicklungen und den vorhergesagten Entwicklungen, zum Beispiel in der Bildungspolitik. Dass jetzt die Kinder schon früher in die Schule kommen, dass Schule ein Stückchen weniger lange dauert, hängt damit zusammen, dass man genau weiß, es fehlen uns in dieser jungen Generation die Arbeitskräfte sehr bald. Also müssen sie schneller in das Arbeitsleben rein. Also das sind ganz simple Zeitfolgen, in diesem Fall für die Kinder, auch für ihre Eltern und für die Qualität des Lernens, die einfach demografisch bedingt sind. Und die man bewusst machen muss, um dagegen auch Widerstand zu entwickeln. Beziehungsweise das System an den Stellen, an denen es möglich ist und an denen man es möglich machen will, zu ändern.
Bin sehr gespannt, ob der eine Arbeitnehmer, der dann drei Rentner zu versorgen haben wird, perspektivisch, ob der dann tatsächlich so gepflegt wird, wie es die Gesellschaft für Zeitpolitik im Sinne hätte mit der Zeiteinteilung, oder ob dann im Gegenteil ein irrsinniges Arbeitsethos eine geradezu herkulesgleiche Aufgabe zu schultern ist.
Also beides.
Sonst werden Sie arbeitslos. Wie groß ist denn die Aussicht, dass Sie immer arbeitslos werden, und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Angebote demnächst in der Schalke Arena oder in der Leipzig Arena vor etwas größerem Publikum machen?
Ich darf Ihnen sagen, dass ich im ersten Beruf Kaufmann bin, und bei der Gelegenheit sage ich, dass ich auch einige CDs auf dem Markt habe, die das auch unabhängig von meinem Dasein auch noch weitertragen. Und das heißt also auch, dass man darüber auch über Medien sich zum Beispiel auch immer mal wieder backuppen und checkuppen kann, dass man sich sagt, was mache ich denn diese ganze Zeit? Kann ich nicht auch mal eine Auszeit über Trance-Reisen oder Fantasiereisen beispielsweise gewinnen? Und ich muss nicht auch immer zum Psychologen gehen, um mir da immer wieder neue Impulse zu holen, sondern auch, ich kann bestimmtes Wissen immer mal anzapfen. Das können auch die Wellness-Oasen sein, die ein bisschen in Verruf gekommen sind, zunächst mal bei Beginn der Sendung. Alles ist gut, was mich wieder zu mir zurückbringt. Was mir wieder eine Erdung gibt. Das wäre jetzt so mein
Und wenn ich mich dann frage, ob ich mir denn die Pause überhaupt leisten darf, frage ich dann richtig oder frage ich falsch?
Was ist der Preis? Was ist der Preis, frage ich mich dann. Ja, kann ich mir das leisten? Zu welchem Preis kann ich es mir möglicherweise nicht leisten? Möglicherweise ist dann, muss ich erst sozusagen ich sag mal so, die Grenze spüren, die Grenze erfahren, dass ich mir dann sage, da habe ich falsch kalkuliert. Ja? Manchmal ist es auch so, dass wenn Personen in die Praxis kommen und sagen, wäre ich doch mal früher gekommen, hätte ich doch einfach mal mich nur mal prophylaktisch beraten lassen, als jetzt, da ich eine Diagnose habe und ich sozusagen über so ein bestimmtes Modell allmählich wieder in den Arbeitsprozess langsam mich eingliedern lassen möchte. Also dafür würde ich jetzt auch gerne hier werben. Also wenn schon die kleine Ahnung ist, es könnte schiefgehen, mal zu schauen, wie kann ich gegensteuern, wie kann ich individuell gegensteuern, neben all dem, was man auch gesellschaftlich in den Blick nehmen kann, aber letztlich würde ich gerne nicht aufwachen und die Krankenschwester hält meine Hand und sagt, sind noch mal durchgekommen. Diese Szene nicht. Und von dieser Szene aus gedacht, was kann ich dafür tun, dass die Krankenschwester nicht meine Hand hält?
Und Ralf Eichberg, wenn die Wahrnehmung auf Zeit und die Risiken bei Zeitmissbrauch so viel schärfer wahrgenommen werden von immer größeren Teilen der Bevölkerung, dann könnte man ja ganz wagemutig sagen, ja genau, und deshalb wird Nietzsche eine unglaubliche Renaissance erleben. Naumburg wird bald so groß sein wie Halle und so weiter. Und die Nietzsche-Gesellschaft wird in einem wunderbaren Gebäude sitzen, in einem Dokumentationszentrum, so licht und schön, dass da die Seele spazieren gehen kann.
Also ich habe das ganz angenehm empfunden, manchmal in dieser zweiten Nietzsche-Gedenkstätte in Sachsen-Anhalt zu sein, nämlich in Röcken, neben dem Pfarrhaus, in diesem kleinen Museum, was ich mit Freunden eingerichtet habe, 1991, 92, dort zu sitzen und dort die Gäste zu empfangen. Da kommen manchmal nur 2-3 Leute am Tag und sie kommen nicht mit dem Reisebus. Es sind keine Wagenladungen von Menschen, die dort ausgeschüttet werden. Es sind Leute, die mit eigenen Gedanken kommen und mit eigener Lektüreerfahrung. Und das ist für mich immer höchst interessant. Das sind Geschichten, die ich Ihnen erzählen könnte, die also wirklich grandios sind. Und das genieße ich, das Gespräch mit den Leuten. Ich mache dort ehrenamtlich diesen Museumsdienst von Zeit zu Zeit, vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Und das bereichert mich. Und um nochmal ein Nietzsche-Zitat zu bringen, Gedanken, die auf Taubenfüßen kommen, verändern die Welt.
Taube Füße?
Taubenfüße.
Taubenfüße.
Das ist ein langwieriger Prozess. Dazu braucht es auch Zeit und auch manchmal Stille.
Die merken Sie, es nervenzerfetzend sein kann. Ich bin sehr froh über dieses Figaro-Café, über Sommer, Sonne, Ferien. Denn ich habe gelernt, dass das Innehalten möglich ist. Nicht nur möglich ist, sondern dass es sogar erfolgreich sein kann in einer immer schneller empfundenen Welt. Ich bin sehr dankbar für Ihr Kommen, Helga Zeyer, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, auf dass diese Gesellschaft wachse und gedeihe und durchdringe in einer interessierten Öffentlichkeit. Dem Diplompsychologen Werner Hübner wünsche ich, dass er jenseits zahlreicher Patienten auch noch Zeit hat, die dann übrig bleibt für ihn und nicht nur in Griechenland in den trauten Sommerwochen. Vielen Dank. Und Ralf Eichberg, Philosoph, Geschäftsführer der Nietzsche-Gesellschaft. Ja. Und Direktor der Friedrich-Nietzsche-Stiftung in Naumburg. Da bin ich aber sehr gespannt auf Ihren Sommer bei den Vorbereitungen für den Oktober.
Das sage ich
Ihnen. Aber für die Einweihung dann herzlichen beste Wünsche und maximale Erfolge. Das Figaro-Café, musikalisch begleitet von Stefan König. Ich weise Sie gerne noch hin auf den nächsten Sonntag. Da sagen wir über den Fußball, die spielen doch nur und reden über die Welt und den Fußball in der alten Nikolaischule. Ab 16.05 Uhr live und dann können Sie sich parallel noch knubbeln auf Burgranis. Im Rahmen der Thüringer Literaturtage trifft Michael Hamitner im Gespräch Ingo Schulze, der antritt mit seinem neuen Band Orangen und Engel. Diese Aufzeichnung für den 27. Juni am kommenden Sonntag auf Burgranis. Wie gesagt, da sollten Sie früh anreisen, damit Sie sich durchsetzen können und hinsetzen vor allen Dingen dann auch. Das Figaro-Café, mein Name ist Thomas Bille, vielen Dank fürs Kommen. Und in der Villa Ida im Mediencampus jetzt die letzte Sommerhitbearbeitung und Stefan König. Ich bin sehr gespannt.